Ja, jeder von uns als Mensch hat irgendeine Sehnsucht. Ich bin mir davon felsenfest überzeugt, wir Menschen, wir sehnen uns danach, ein erfülltes Leben zu haben. Wir leben unsere 70, 80 Jahre vielleicht hier auf dieser Erde, aber uns ist es nicht egal, wie wir dieses Leben hier leben. Wir sehnen uns danach nach Erfüllung. Und manchmal habe ich auch noch solche Sehnsüchte, wie gerade jetzt im Winter, wo die Tage recht kühl und kalt sind und dunkel. Dann habe ich eine Sehnsucht nach Sommer, Sonne, Strand und Meer. Ich weiß, es ist egoistisch, ihr habt das wahrscheinlich nicht. Ja, viele lachen, okay. Also die meisten haben wahrscheinlich doch bei Holiday Check schon ihren Sommer geplant und gebucht. Und das ist auch normal, dass wir Menschen gewisse Sehnsüchte haben und diesen auch nachgehen. Wir Menschen haben unterschiedliche Sehnsüchte. Je nachdem, in welcher Situation du steckst, hast du eine unterschiedliche Sehnsucht. Und wir möchten heute einen Blick in die Bibel werfen und uns im Alten Testament ein wenig eine Geschichte anschauen. Josaphat bekam eine Nachricht, dass die Ammoniter und die Moabiter ihm entgegenstehen, dass sie sich aufgemacht haben, gegen ihn zu kämpfen. Und da heißt es in dem Text 2. Chronik 20, Vers 1, und es geschah danach, da kamen die Moabiter und die Ammoniter und mit ihnen andere neben den Ammonitern, um Josaphat zu bekämpfen. Und man kam und meldete es Josaphat und sprach, eine große Menge rückt gegen dich heran, von jenseits des Toten Meeres aus Aram, und siehe, sie sind bei Hatzezon Tamar, das ist in Engedi. Und dann lesen wir die Reaktion von Josaphat in Vers 3. Da fürchtete sich Josaphat und er richtete sein Angesicht auf den Herrn. Er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Ich weiß nicht, ob euch diese Dramatik hier irgendwie klar wird. Josaphat, ein König, eine ganze Nation, das Volk Juda, bekommt jetzt die Nachricht, sie werden angegriffen. Ich weiß nicht, was es mit dir machen würde, wenn du die Nachricht heute bekommen würdest, Russland und Amerika greifen Deutschland an. Was würde in dir vorgehen? Verstehen wir die Dramatik, die damals aktuell war für das Volk? Josaphat war immer mit seinen Ländern drumherum verbündet, genauso wie heute auch. Man versucht, sich mit den Nachbarländern zu verbünden. Die einen geben Silber, die anderen Rinder und Schafe, und man versucht, eine Gemeinschaft zu bilden. Und jetzt gehen die Ammoniter und die Moabiter gegen dieses Volk. Und Josaphat, er bekam Angst. Er fürchtete sich. Doch Josaphat, er macht hier einen entscheidenden Schachzug. Er macht die richtige Wahl, die er nur machen konnte. Im Schachspiel ist das genauso. Du kannst einen Zug gehen und dieser Zug, er kostet dich das Spiel. Dieser eine Zug, er kann dich zum Gewinnen bringen. Und Josaphat, er ging diesen entscheidenden Schritt. Er ließ das ganze Volk aufrufen, dass sie ein Fasten starten sollen. In Vers 4 heißt es weiter, und Juda kam zusammen von dem Herrn Hilfe zu erbitten. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat unter die Gemeinde von Juda und Jerusalem im Haus des Herrn vor dem neuen Vorhof. Und weiter lesen wir von Josaphat, seinem Gebet für das Volk an Gott. Und er sprach, O Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? In deiner Hand ist was? In deiner Hand ist Kraft und Macht. Das finde ich so genial, wie Josaphat hier betet. Im Angesicht seiner Furcht betet er zu Gott: Du hast Kraft und Macht und niemand kann vor dir bestehen, auch nicht die Ammoniter und die Moabiter. Hast du nicht, unser Gott, die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast es dem Samen Abraham, deines Freundes, gegeben auf ewige Zeiten? Sie haben sich darin niedergelassen und dir darin ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt: Wenn Unglück über uns kommt, Schwert des Gerichts oder Pest oder Hungersnot, und wir vor dieses Haus und vor dich hintreten, denn dein Name wohnt ja in diesem Haus, und wir in unserer Not zu dir schreien, so wollest du helfen und hören und helfen. Josaphat erinnert den Herrn, das Volk der Juden, es ist dein Volk. Da, wo sie sich versammeln, ist dein Heiligtum, o Gott. Und Gott, du hast uns noch was versprochen. Du wirst uns hören, du wirst uns erhören, du wirst uns helfen in unseren Bedrängnissen. Und siehe, und nun siehe, die Ammoniter und Moabiter und die vom Bergland Seir, durch deren Land zu ziehen du Israel nicht erlaubt hast, als sie aus dem Land Ägypten zogen, sondern von denen sie sich fernhielten und die sie nicht vertilgen durften. Josaphat erinnert Gott erneut an eine nächste Sache. Damals, wo das Volk Israel ausgezogen ist aus Ägypten, durften sie das Land nicht angreifen, durften sie dieses Land nicht vernichten. Das hätten wir eigentlich sowas von besiegen können und heute wäre diese Gefahr nicht mehr gewesen. Aber jetzt hat dieses Volk, was wir, Gott, von dir aus nicht vernichten durften, den Plan geschmiedet, uns zu vertreiben, uns das Land wegzunehmen, was du uns verheißen hast. Siehe, diese vergelten uns damit, dass sie kommen, um uns aus deinem Besitztum zu vertreiben, das du uns doch zum Besitz gegeben hast. Dieses Land, sagt Josaphat, gehört nur uns, weil es dir, Gott, gehört. Gott, es ist nicht unser Land. Dieses Land hast du uns als deinem Volk geschenkt. Ja, es ist unser Land, aber eigentlich ist es dein Land. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns heranrückt und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Josaphat mit einer großen Armee sagt: Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Auf dich, Herr, sind unsere Augen gerichtet. Und ich finde das interessant, so dieses Bild, da haben sich die Nationen gegen Josaphat aufgestellt. Sie sind unterwegs am Marschieren, sie kommen Tag für Tag immer näher. Es ist eine Bedrohung, die immer weiter heranrückt. Und Josaphat bringt das ganze Volk zusammen. Er sagt: Lasst uns beten und lasst uns fasten. Lasst uns stille werden und auf den Herrn hören. Er hat seinen Fokus auf den Herrn gerichtet. Was würdet ihr schätzen, wie groß ist die Armee von uns Deutschen heute aktuell in einer Ziffer zu beziffern? Wie viele kriegsfähige Männer haben wir in unserem Land? 40.000 mehr. Ja, wir sind schon ein bisschen stärker. Mehr. Ah, das ist zu viel. Also 184.000 haben wir aktuell an kriegstüchtigen Männern. Und das ist so erbärmlich. Josaphat hatte über 1 Million kriegstüchtige Männer. Also weitaus mehr als wir Deutschen gerade haben. Und trotz dieser großen Armee wirft er seinen Blick auf Gott? Wirft er seine Zuversicht auf Gott? Und ganz Juda stand vor dem Herrn, samt ihren Kindern, Frauen und Söhnen. Da kam der Geist des Herrn auf Jahaziel. Und wisst ihr, was dieser sprach zu dem Volk? Das lesen wir in Vers 15 weiter. Und er sprach: Horcht auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem und du, König Josaphat. So spricht der Herr zu euch: Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen, denn nicht eure Sache, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Was für einen Gott erlebt Josaphat in dieser Zeit? Was für einen Gott haben wir, der sich seinem Volk wieder zuwendet, der die Sache nicht kleinredet, nein, der die Furcht dieser Juden versteht, der die Furcht dieses Königs versteht und der sagt ihnen dieses tröstliche Wort: Fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht. Warum? Auch wenn dieser Haufen riesengroß ist, sagt Gott, dieser Kampf ist nicht euer Kampf. Dieser Kampf ist mein Kampf. Bevor wir zu den Kämpfen unseres Lebens kommen, möchte ich mit euch nachdenken darüber, über die Frage: Sollte ein Christ fasten? Und für mich ist das auch eine spannende Frage: Was sagt überhaupt Jesus dazu? Ja, das Volk hat damals im Alten Testament gefastet. Aber ist dieses Thema Fasten heute immer noch aktuell? Ist das etwas, was Jesus in seinem Leben irgendwo an irgendeiner Situation aufgreift und erwähnt? Ja, das sollt ihr tun. Also ganz ehrlich, in der ganzen Bibel finden wir nicht ein Gebot, das sagt, dass wir fasten sollen. Und dennoch ist es spannend, was Jesus dazu sagt. Wir lesen in Markus Kapitel 2, Vers 18, da heißt es: Die Jünger des Johannes und die Pharisäer pflegten zu fasten und sie kamen zu ihm und fragten: Warum fasten die Jünger des Johannes und die Pharisäer, deiner Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen: Können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Und im Vers 20 bringt Jesus hier eine Selbstverständlichkeit hinein. Da heißt es: Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Und dann an jenen Tagen werden sie fasten. Jesus lässt sich hier auf die Diskussion ein. Die Jünger des Johannes kommen zu wem? Zu Jesus, mit den Pharisäern. Und sie fragen: Warum fasten deine Jünger nicht? Interessant finde ich ist, dass es hier in der Bibel heißt, sie pflegten es zu fasten. Und Jesus geht auf die Diskussion ein und nimmt das Bild aus Vers 19. Können die Hochzeitsgäste fasten? Können sie fasten, wenn der Bräutigam da ist? Wenn ich, Jesus Christus, bei meinen Jüngern bin, dann können sie nicht fasten. Sie sind nicht voller Trauer. Sie sind mit ihrem Bräutigam zusammen. Deswegen fasten sie nicht. Und doch, sagt Jesus, es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam, ich, Jesus Christus, von ihnen genommen werde. Und in jenen Tagen werden sie fasten. Sich an etwas gewöhnen, etwas regelmäßig zu machen, ist erstmal gut. Es zeigt doch irgendwo, ich möchte diszipliniert eine Sache tun. Aber die Gefahr sind die Jünger des Johannes und die Pharisäer hier auf den Leim gegangen. Sie pflegten es zu fasten. Aus Gewohnheit fingen sie an zu fasten. Und diese Gewohnheit war nicht das, was Jesus gesagt hat: Hey, das macht ihr super, macht das weiter. Jesus wollte ihren Fokus umlenken auf ein anderes Fasten. Nicht auf ein routinemäßiges Fasten, sondern auf ein Fasten, was aus uns, aus unserem Herzen herauskommt, aus einer tiefen Ergriffenheit soll Beten und Fasten hervorkommen. Und Jesus, er zeigt zwei Bilder auf, diesen Jüngern von Johannes und den Pharisäern. Und ich gehe auf ein Bild ein. Jesus nimmt das Bild von einem alten Kleid, was zerrissen ist. Und wenn ein altes Kleid zerrissen ist, sagt er, nimmst du auch nicht einen neuen Stoff und nähst es mit rein. Warum? Weil dieses neue Stoff, es wird einlaufen. Ihr kennt es vom zu heiß waschen, dann läuft es ein. Und genau an dieser Stelle reißt es. Und Jesus bemalt dieses Bild und sagt, dieses alte Kleid ist das Judentum, ist dieses religiöse Fasten. Und dieses neue Stück Stoff ist der Nachfolger Jesu Christi, ist der, der es von Herzen gerne tut. Und das näht nicht zusammen. Was ist Fasten überhaupt? Die Bibel beschreibt das Fasten als ein absolutes Verzicht von Essen und Trinken. Aber es gibt kein Gebot in der Bibel, was uns sagt, du sollst fasten oder du sollst an bestimmten Tagen fasten. Aber das ist interessant, dass Jesus das hier so geläufig erwähnt. Wenn ich der Bräutigam nicht mehr bei meinen Jüngern bin, dann werden sie fasten. Es ist interessant, dass die Bibel nicht davon schweigt, auch im Alten Testament Menschen erwähnt wie David, Esra, Esther und Daniel. Sie haben gefastet. Sie waren Männer und Frauen, die sich ausgerichtet haben nach Gott. Auch im Neuen Testament finden wir Hanna, die im Tempel war. Sie betete und sie fastete. Sie hatte einen Kummer. Sie hatte etwas Gott zu erzählen in ihren Gebeten. Johannes, der Täufer, er fastete und demnach hatte er auch Jünger, die fasteten. Jesus selbst fastete. Paulus fastete für wen? Für die Gemeinde. Er fastete für Menschen, die seine Mitdiener um ihn herum waren. Es war ihm ein Herzensanliegen. Auch in der Kirchengeschichte finden wir Bonhoeffer, Wesley, Martin Luther, viele andere Menschen, die ihren Glauben ernst genommen haben. Sie haben vor Gott gefastet. Und sie haben andere Menschen motiviert, es zu praktizieren, es immer wieder zu tun. Die Frage ist, worum geht es eigentlich beim Fasten? Beim Fasten geht es nicht um Leistung. Beim Fasten geht es nicht darum, an gewissen Uhrzeiten die Sachen festzumachen oder tagelanges Fasten. Beim Fasten geht es darum, dass ich meinen irdischen Fokus abwende und auf Gott hin zuwende. Dass ich offen bin für sein Wort. Dass ich offen bin nicht für die irdischen Dinge, sondern dass ich mir bewusst Tage aussuche, Zeiten aussuche, wo ich sage, Gott, ich will mich dir weihen. Ich will mich dir stellen. Ich möchte mich den geistlichen Kämpfen widmen. Ich möchte dafür einstehen. Warum? Weil es mich tief erschüttert, weil es mich betroffen macht. Gott schätzt nicht dein Fasten, wenn du sagst, am Tag X mache ich das jetzt, weil es muss, weil mir es jemand gesagt hat, sondern Gott schätzt es, wenn es aus deinem Herzen herauskommt, wenn es dein Motiv ist, nicht als Show zu fasten, damit andere es sehen, guck mal, ich faste, sondern ich faste, weil ich meinen Herrn liebe. Ich faste, weil ich meinen Nächsten liebe. Daniel finden wir auch in dem Alten Testament. Er fastete, aber er verzichtete nicht komplett aufs Essen. Daniel verzichtete auf leckere Speisen, auf Fleisch, auf Wein. Und Daniel erlebte eine himmlische Erscheinung. beim Fasten geht es nicht darum, dass ich meinen Willen bekomme, sondern dass ich verstehe, was ist der Wille Gottes. Nochmal, wir fangen nicht an zu fasten, um zu sagen, Gott, du siehst, was wir wollen und gib uns jetzt das. Wir versuchen zu sagen, Fasten ist ein nächstes Level. Und Gott sieht meine Dringlichkeit, Gott sieht meinen Ernst und jetzt wird er meinen Willen durchgeben. Nein, Fasten ist etwas, wo ich mich demütige, wo ich bereit bin, den Willen Gottes zu erkennen und ihn für mein Leben auszuleben. Fasten finden wir auch im Neuen Testament, Apostelgeschichte 13, wo Menschen ernannt werden für die Mission und ausgesendet werden, zum Beispiel Barnabas und Saulus. Sie fasteten und sie beteten für sie. John Wesley sagte einmal, ich werde nie einen Pastor oder einen Gemeindeleiter einsegnen, der nicht 2 Tage die Woche fastet. Und wisst ihr, als ich über das Thema nachgedacht habe, dachte ich mir, wenn Wesley hier wäre, würde ich heute nicht eingesegnet werden. Morten wahrscheinlich schon, ich hoffe, er kommt dem nach. Fasten, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, habe ich gemerkt, es ist eine vergessene Grundlage. Ich finde es interessant, dass in Matthäus Kapitel 6 Jesus das Thema in dreifacher Weise priorisiert und zusammenbringt. Er nimmt einmal die Almosen, das Geben, das Gebet und das Fasten in einem vor. Und ich finde das interessant, dass Jesus sagt, wenn du aber Almosen gibst, ja, da malt er denen auch das auf. Die eine Hand soll nicht wissen von der anderen, was sie gegeben hat. Wir sollen es im Verborgenen tun. Aber das Interessante ist, da lesen wir, dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Und genauso auch mit dem Gebet. Was sollen wir tun, wenn wir beten? Wir sollen ins Kämmerlein gehen. Das heißt nicht, dass wir als Gemeinde jetzt Gott nicht loben dürfen, hier miteinander. Das hat auch seine Berechtigung. Aber mit unseren Bitten, mit unseren Fürbitten dürfen wir ins Kämmerlein gehen und Gott dafür bitten. Und das Interessante ist, er hört nicht bei dem Geben auf, er macht weiter im Gebet und er ermutigt dich und sagt, der Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Und als dritten Punkt nimmt er das Fasten auf. Und er sagt auch genau da, so wie ihr fasten müsst, müsst ihr aufpassen. Ihr dürft euch nicht nach außen hin zeigen, oh, ihr fastet jetzt, ah, alle sehen das, wow, super, bist echt ein super Christ, du machst etwas, was ich nicht hinkriege. Nein, wir sollen fasten, dass es nicht sichtbar für die Leute ist. Und hier erwähnt er genau das Gleiche wieder, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und ich habe mir persönlich diese Frage gestellt. Ich als Christ habe es als selbstverständlich genommen, das Geben ist normal. Ja, ich gebe. Ich gebe meinen Zehnten oder was auch immer. Das Beten ist für mich auch eine Normalität. Ich bete immer wieder. Aber das Fasten, das ist irgendwie mir in meinem Leben immer wieder unterlaufen. Das Fasten war für mich nicht eine Option wie das normale Geben und das Beten. Ich kann mich erinnern, dass ich das schon in meinem Leben immer wieder getan habe und es nicht immer gut geklappt hat. Und wisst ihr, was es in mir hervorgebracht hat? Frustration. Ich habe den Tag angefangen und habe verzichtet. Und ab mittags ungefähr, dann fängt das an, wo deine Gedanken sich nicht mehr um die Bitten, um die Buße, um die Fürbitte drehen, sondern um was dreht es sich? Um was dreht es sich bei euch? Ums Essen. Genau. Dann fangen wir an auszudenken, boah, jetzt einen schönen, heißen Steak auf dem Grill. Jetzt schön Cannelloni-Auflauf. Und dann fangen wir an, unseren Fokus auf etwas zu setzen, was unser menschliches Grundbedürfnis ist, Essen und Trinken. Und das war irgendwo auch meine Frustration beim Fasten. Aber vielleicht haben wir ein weitaus größeres Problem. Ist mein Problem vielleicht meine mangelnde Hingabe zu meinem Gott? Ich glaube, das hat mich eher getroffen. Diese Frage, meine Hingabe zu Gott, wie sieht es mit der aus? Ist vielleicht mein Problem meine Lieblosigkeit zu meinem Nächsten? Ist mein Problem vielleicht meinen Eifer für verlorene Menschen? Wisst ihr, wenn Jesus sagt, ich bin für 10 Menschen gestorben, dann gibt er sich nicht zufrieden mit einem geborenen, neugeborenen Christ. Nicht mit 5, nicht mit 9. Jesus wird seinen Eifer dranlegen, bis er den 10. von 10 erkauft, ergriffen und erlöst hat. Und genau das musste ich feststellen in meinem Leben. Wo gebe ich mich zufrieden? Ich bin eher der sagt, ich gebe mich damit eher zufrieden, dass ich nicht alle Menschen vom Evangelium verkündigen kann. Dass ich nicht alle Menschen zu Jesus führen kann. Und das ist mein Problem, dass ich nicht immer wieder in dieser Ergriffenheit lebe und das Fasten suche. Ist mein Problem vielleicht meine Sünden, die ich in mir trage, mein Stolz, meine Selbstgerechtigkeit, mein Hochmut, meine Sünden, die ich immer wieder tagtäglich tue, die ich verheimliche vor anderen. Sie können ganz unterschiedlich sein. Es kann der Alkoholmissbrauch sein. Es kann die Pornografie sein. Es kann der Neid sein. Es kann die Lieblosigkeit sein. Es kann so vieles sein. Selbst auch Völlerei ist etwas, was mich davon abhält. Und das ist normal, dass wir als Menschen, wenn wir über Fasten nachdenken und sagen, nein, ich kann das nicht. Aber in Wirklichkeit sehnen wir uns nach Erweckung. In Wirklichkeit sehnen wir uns nach Erneuerung. Und wisst ihr, wie befreiend Buße ist? Menschen, die Buße erlebt haben, sie wissen, von was wir gerade sprechen. Buße kann so befreiend sein, wenn ich vor meinem Gott und Vater meine Sünde bekenne, meine Gleichgültigkeit bekenne. Daniel betete in Daniel 9,5, wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt gegen dich, Gott, und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Ganz ehrlich, wann warst du zuletzt ehrlich vor deinem Gott? Wann haben wir das letzte Mal geweint über unsere Sünde, über unsere Gleichgültigkeit und über unsere Lieblosigkeit, über mein und dein Versagen? Wann habe ich mich nach meinem Bräutigam gesehnt? Wann waren wir zuletzt kompromisslos als Menschen, als Christen? Ich neige sehr schnell dazu, kompromissbereit zu sein, aber nicht kompromisslos zu sein. Wann habe ich das letzte Mal Menschen vom Evangelium erzählt? Von meiner Bekehrung, was Jesus in mir getan hat. Welch Gnade ich erfahren durfte. Wir müssen aufwachen, weil es der Braut Christi nicht gut geht. Fasten ändert nicht Gott. Fasten verändert mich. Fasten ist nicht eine Erpressung an Gott, sondern ich zeige Gott durch das Fasten, es ist mir wichtig. Gott, es ist mir wichtig. Ich bin davon ergriffen. Ich möchte mich deinem Willen unterordnen. Ich möchte dein Willen erkennen für mein Leben. Fasten ändert daher meine Einstellung zu Gott. Fasten ändert das Bild von meinem Gott. Fasten verändert mein Bewusstsein von Autorität. Ich demütige mich unter die gewaltige Hand Gottes. Fasten verändert meine Identität als Christ, als Kind Gottes, im Verständnis. Und daraus kommt Veränderung. Noch bleibt Zeit, wir können umkehren. Gott sucht Menschen, die sich über den Zustand nicht zufrieden geben. Genauso wie im Alten Testament gab es Menschen, die haben sich damit zufrieden gegeben, wie es dem Volk geht. Aber auch da gab es Menschen, die haben sich nicht damit zufrieden gegeben, wie es dem Volk gerade erging. Gott sucht diese Daniels, Gott sucht diese Nehemias, Gott sucht diese Josaphats, die ihr Angesicht auf den Herrn richten, die sich demütigen, die ihn suchen. Unser Versagen ist der Nährboden für Erweckung. Wir kennen das vielleicht in einem anderen Zusammenhang. Da, wo die Christen verfolgt wurden, da, wo sie ihr Leben geben mussten, ist der Märtyrertod der Same für die Kirche. Das ist ein Prinzip aus der Biologie. Der Same muss sterben, bevor er Frucht bringt. Und genau das dürfen wir verstehen. Wir dürfen umkehren. Es ist noch nicht zu spät, weil wir uns nach Erweckung sehnen. Und in den Geschichten oder in der Geschichte Josaphats, in der Geschichte Daniels, wenn wir das zu Hause auch mal nachlesen, so werden wir es immer wieder beobachten dürfen. Ein Gott, er sieht uns. Er sieht uns nicht nur beim Geben, er sieht uns nicht nur im Gebet. Er sieht uns auch beim Fasten. Er sieht unser Herz, er sieht unsere Umkehr. Und weil Gott dich liebt, geht er darauf ein. Weil er dich liebt, verändert er dich und mich. Auch bei Josaphat war nicht alles super. Nein, wir haben jetzt nur Kapitel 20 gelesen. Auch er hatte Momente, wo Jehu kam und ihm gesagt hat, du bist lieblos. Und das war nicht das Einzige, was er ihm vorgeworfen hat. Aber wisst ihr, was ich so genial finde an unserem Gott? Er verurteilt uns nicht da, wo wir nur Fehler haben und lässt uns damit stehen, sondern er sieht uns mit seinen gnädigen Augen. Genauso wie er das bei Josaphat getan hatte. In Josaphat wurde etwas gefunden. Du, Josaphat, hast die Götzenbilder ausgerottet und dein Herz worauf gerichtet? Gott zu suchen. Das hat Gott in ihm gesehen. Ja, Josaphat war nicht perfekt. Aber Gott hat gesehen, Josaphat war in seinem Leben stets bemüht, ihn zu suchen. Und da hat Gott angeknüpft. Da hat Gott ihn verändert. Da ist Gott ihm begegnet. Da hat Gott zu ihnen gesprochen. Da hat Gott sie getröstet. Und wir möchten als Gemeinde in der nächsten kommenden Woche, dass du dir Gedanken darüber machst. Wie habe ich das Thema Fasten wirklich in meinem Leben praktiziert oder darüber gedacht? Wie denke ich persönlich über das Thema Fasten? Ist es mir wert, das zu tun? Bin ich bereit, mich aufzuopfern? Und wenn du über das Thema bestürzt bist, über den Zustand der Gemeinde, dann möchte ich dich einladen, am Freitag möchten wir als Gemeinde zusammen in das Fasten gehen. Nein, wir möchten niemanden zwingen, weil da gibt's auch in der Bibel Abschnitte, wo Gott uns davor warnt, wenn wir es zwanghaft tun. Wenn wir es mit den Lippen tun, wenn wir es nach außen hin tun, aber nicht von Herzen. Das ist nicht Gottes Wille. Wir haben heute darüber gedankt, über die Familien. Wir waren Gott dankbar. Und am Freitag wollen wir als Gemeinde über Familien und Ehen beten. Wer diese Gemeinde sehr gut kennt oder aber auch andere Familien sich mit ihnen beschäftigt, mal tiefer in die Gespräche geht, wird er verstehen, Ehe und Familie ist genau im Fadenkreuz vom Teufel. Der Widersacher hat genau auf Ehe und Familie sein Ziel gerichtet. Er möchte Ehen und Familien zerstören. Er möchte diese Einheit zerstören, wo ihr als Jungs, als Mädels, als Mann, als Frau groß geworden seid. Als Mutter und Vater diese Einheit täglich schützt. Das möchte er zerstören. Unsere Feinde sind heute nicht die Moabiter, nicht die Ammoniter. Unsere Feinde sind heute nicht die Länder um uns herum. Unser Feind ist der Widersacher. Unser Feind ist die Sünde. Unser Feind ist der Unglaube. Und ich glaube, die Schlacht hat schon längst begonnen. Der Teufel hat schon große Siege gefeiert über so manch eine Einheit der Familie und sie zerstört, sie getroffen. Und deswegen ist es uns ein Herzensanliegen, gerade für unsere Ehen und Familien einzustehen, für unsere Kinder zu beten, für sie da zu sein, ihnen das Wort Gottes weiterzugeben, ihnen das in das Herz hineinzuschreiben. Lasst uns so wie Josaphat erkennen, dass der Teufel ein Gegner ist. Und wisst ihr, was der Teufel macht? Er stellt sich als der Gegner von uns vor. Er möchte mit uns kämpfen. Und da dürfen wir zurück an die Parallele zu Josaphat denken. Gegen wen haben sich die Völker aufgetan? Was haben die Boten gesagt? Sie haben sich aufgetan, um gegen dich, Josaphat, zu kämpfen. Und Josaphat sagte, nein, nicht gegen mich. Dieser Kampf ist nicht gegen mich gerichtet. Dieser Kampf ist gegen Gott gerichtet. Und so dürfen wir, genauso wie Josaphat, das Angesicht des Herrn suchen, ins Gebet zu gehen, indem wir Gott kämpfen lassen. Unser Kampf ist ein geistlicher Kampf. Unser Kampf ist der Kampf auf den Knien. Wir brauchen keine Krieger. Wir brauchen keine Parolen. Wir brauchen keine militärischen perfekten Ideen, wie wir den Feind besiegen. Unsere Aufgabe ist es, ins Gebet zu gehen. Unsere Aufgabe ist es, in der Ergriffenheit zu fasten. Gebet und Fasten bedeutet, ich demütige mich vor Gott. Gebet und Fasten bedeutet, ich tue Buße, wenn er mir Sünde aufzeigt in meinem Leben. Gebet und Fasten bedeutet, ich suche seinen Willen. Es bedeutet, ich suche seine Führung und Leitung, weil ich es nicht besser weiß, genauso wie Josaphat auch nicht. Und Gebet und Fasten beinhaltet nicht nur Fürbitte, Bitte und Buße, sondern Gott schenkt im Fasten einen Ausweg. Ich darf im Fasten meinem Gott danken für seinen wunderbaren Plan. Denn ich habe ja darum gebeten, seinen Willen zu erkennen. Ich habe mich gedemütigt und gesagt, Herr, nicht dein Wille, sondern nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und Fasten bedeutet, ich sehne mich nach Jesus Christus hin. Ich sehne mich, dass er wiederkommt. Ich sehne mich auf meinen Bräutigam Jesus Christus. Amen.